Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg. Wenn sich die Justizministerinnen und Minister der Länder treffen, dann haben die immer viele, viele kleinteilige Themen zu besprechen. Diesmal war aber kurzfristig noch ein ziemlich großes dazugekommen. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel, die Auswirkungen dessen in Deutschland und mögliche strafrechtliche Konsequenzen. Unsere Landespolitikreporterin Sabine Müller.
Zum Abschluss ließen die Länder keinen Zweifel daran, welches das wichtigste Dokument dieses Treffens war, der Beschluss zum Antisemitismus. Die Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg, sprach von einem klaren Zeichen, dass man jüdisches Leben in Deutschland schütze.
Wir Justizministerinnen, Minister, Senatoren sind uns einig, dass Hass, Hetze und Gewalttaten, dass die Verherrlichung terroristischer Propaganda und Antisemitismus und damit letztendlich jegliche Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit konsequent verfolgt und geahndet werden muss.
Falls es Schutzlücken gäbe, heißt es im Beschluss, wolle man schnell tätig werden. Konkret wird das Existenzrecht Israels genannt. Vor der Konferenz hatte vor allem Hessen darauf gedrungen, die Leugnung dieses Existenzrechts schon jetzt als einen neuen Straftatbestand zu definieren. Das passierte aber nicht. Deshalb zeigte sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Gast des Treffens war, auch enttäuscht. Josef Schuster hätte sich ein schnelleres Handeln gewünscht, das nicht erst abgewartet wird, wie Gerichte in solchen Fällen entscheiden und ob es Handlungsbedarf gibt.
Wir sprechen von nie wieder. Nie wieder ist eben jetzt und nicht erst nach Überlegungen von etwa 2 Jahren.
Insgesamt haben die Länder bei der Justizministerkonferenz 33 Initiativen beschlossen. Unter anderem gab es mehrere Arbeitsaufträge für den Bundesjustizminister. Zum Beispiel soll er beim Schutz vor heimlicher Überwachung und Stalking mit Bluetooth-Trackern gesetzlich nachbessern. Die kleinen Geräte, mit denen man etwa den verlegten Schlüsselbund orten kann, würden auch von Stalkern benutzt, um ihre Opfer auszuspähen, warnte Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina.
Das ist ein massives Problem und für die Betroffenen auch ein richtiger Horror. Und deswegen haben wir an dieser Stelle den Bundesminister der Justiz auch aufgefordert, die bestehende Strafbarkeitslücke zu schließen.
Außerdem wünschen sich die Länder vom Bundesjustizminister eine Studie, die die Ursachen der gestiegenen Kinder- und Jugendgewalt erforscht, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich.
Einfach um eine bessere Grundlage zu haben, welche präventiven Maßnahmen sinnvoll sind, beziehungsweise auch, wo man möglicherweise stärker eingreifen muss, auch Gesetze nachschärfen muss.
Erstmal keinen konkreten Handlungsbedarf sieht die Justizministerkonferenz bei einem Thema, das beim Frühjahrstreffen eine große Rolle gespielt hatte. Ein angefordertes Lagebild zu Messerattacken habe gezeigt, hieß es, dass solche Fälle, anders als vermutet, gar nicht stark zugenommen hätten. Man will das Thema jetzt noch genauer untersuchen.
RBB24-Reporterin Sabine Müller war das. Das war eine schwer vorstellbare Tat. Im April 2021 hat eine langjährige Pflegemitarbeiterin in einem Wohnheim des Potsdamer Oberlinhauses 4 schwerstbehinderte Bewohner getötet. Eine weitere Bewohnerin hat den Angriff knapp überlebt. Die Pflegerin ist wegen Mordes schuldig gesprochen und in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Um die Vorfälle aufzuarbeiten, hat das Oberlinhaus eine Expertenkommission eingesetzt und die hat jetzt ihren Zwischenbericht vorgelegt. RBB24-Reporterin Claudia Stern.
Die Morde im Thusnelder von Saldern-Wohnheim vor 2,5 Jahren spielen für den Bericht der Expertenkommission nur eine geringe Rolle. Sie waren Anlass dafür, herauszuarbeiten, wie es um die Teilhabe und den Schutz von Menschen mit schwersten Behinderungen in der Gesellschaft steht. Die zentrale Erkenntnis: Sie brauchen deutlich bessere Unterstützung, sagt Kommissionsmitglied Thorsten Hinz.
Es geht um Rechte von Menschen und diese Rechte müssen in einem gesellschaftlichen Konsens auch realisiert und gewährleistet werden, dass die Menschen auch wirklich umfassend an den gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen. Fängt an mit Kindergarten, geht weiter über Schule, Arbeitsleben und geht dann aber auch zu einem selbstbestimmten Leben und Wohnen im Erwachsenenalter.
Wie das besser funktionieren kann, soll in einem nächsten Schritt im Gespräch mit den Betroffenen selbst ermittelt werden, erklärt Christian Berntsen, ebenfalls Mitglied der Expertenkommission.
Ich finde es zentral, dass Angehörige von Menschen mit Behinderungen sagen können, was aus ihrer Sicht wichtig ist. Nicht nur für die Menschen mit Behinderungen, auch für sie selber. Es ist auch wichtig, dass Menschen mit Behinderungen sagen, wie sie selber leben wollen. Vielleicht ist das für andere irritierend, aber trotzdem sollen sie es sagen können. Und es ist wichtig, dass Mitarbeitende sagen können, das ist wichtig, damit ich gerne meine Arbeit mache.
Womit wir bei einer weiteren Erkenntnis der Kommission wären: Der Beruf des Heilerziehungspflegers muss deutlich attraktiver werden. Hier braucht es Unterstützung aus der Politik, sagt Oberlin-Haus-Vorstand Matthias Fichtmüller.
Das muss auch bundesweit harmonisiert werden. Die Möglichkeit, dass wir den enormen Bedarf, den es gerade in diesem Bereich gibt, mit Menschen, die speziell ausgebildet werden für die Assistenz von Menschen mit Behinderung, dass wir das auch zukunftsfähig machen und dauerhaft sichern.
Außerdem müsse die Politik gerade in Ballungszentren wie Potsdam-Berlin bezahlbaren Wohnraum schaffen für Pflegekräfte, aber auch für die Menschen mit Behinderungen selbst.
Aus Potsdam, rbb24-Reporterin Claudia Stern. Sie können super sein, wenn man es mal eilig hat, und sie können auch kolossal nerven. Die rund 25.000 E-Scooter, die Elektroroller, die es heute auf Berlins Straßen gibt. Ja, oft stehen oder liegen die im Weg rum, werden dann zum Unfallrisiko. Und darum will Berlins Verkehrssenatorin Schreiner die Anzahl der Roller zum Jahresende deutlich verringern. rbb24-Inforadio-Reporterin Oda Teschewski mit Stimmen von Berlinerinnen und Berlinern.
Ob Selbstnutzer oder nicht, die Meinungen in Kreuzköln zur geplanten Reduzierung der allgegenwärtigen E-Scooter sind recht einhellig.
Also ich bin schon oft genervt davon, wie die Roller abgestellt werden, muss aber auch leider sagen, dass ich sehr gerne selber damit fahre. Von daher habe ich da gemischte Gefühle. Aber generell, ich würde schon verstehen, wenn es reduziert wird, weil es, glaube ich, unterm Strich eher nervt.
Weil die unkontrolliert auf dem Bürgersteig fahren, über die Straße einfach fahren, ohne zu gucken auch und so, das ist schon gefährlich und auch schnell.
Ja. Das Wildparken und Rumliegen auf Gehwegen ist dann auch der Hauptgrund, warum Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, die Scooterflotte nun drastisch reduzieren will. Da passte es gut, dass es zum Jahreswechsel ohnehin Anlass für Gespräche mit den Anbietern gab, so Britta Elm, Sprecherin der Verkehrssenatorin.
Die bis jetzt bestehenden Verträge laufen zum Jahresende aus und dann haben wir das neu sortiert, weil es einfach ein großes Ärgernis war, dass diese Roller sehr oft eben auf Gehwegen kreuz und quer liegen, einfach irgendwo in die Walachei gestellt werden. Und das auch sehr gefährlich ist eben für betagtere Menschen oder für eingeschränkte Menschen, die zum Beispiel nicht gut sehen können. Und deswegen musste man die reduzieren, die Anzahl.
Für Patrick Grundmann vom Anbieter Tier ist der Abbau von Fahrzeugen nicht die Lösung. Er setzt auf mehr Parkplätze für E-Scooter und andere Leihangebote.
Das Einzige, was wirklich helfen würde aus unserer Sicht, wäre der Ausbau der Abstellflächen, also die Elbi-Station, die jetzt zum Beispiel zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, gebaut wurden. Da wurden eben Abstellflächen nicht nur für E-Scooter, sondern auch für Sharing-Fahrräder und für Mopeds eingerichtet. Und drumherum ist eine sogenannte No-Parking-Zone, das heißt, die Fahrzeuge können nur da abgestellt werden.
Diese extra Parkbereiche für E-Scooter und Leihfahrräder, die sogenannten Yelbi-Mobilitätsstationen, würden aber nicht immer eingehalten, so die Kritik der Verkehrsverwaltung. Auch hier müssten die Anbieter nachbessern und ab 2024 gründlicher kontrollieren, wo ihre Fahrzeuge stehen, mit mehr Personal und mit elektronischen Mitteln. Einigen Berlinerinnen und Berlinern gehen aber auch diese Einschnitte noch nicht weit genug.
Wir können es ja auch machen wie Paris und ganz verbieten.
Tatsächlich hat Paris das E-Scooter-Sharing im vergangenen Sommer einfach verboten. Obwohl es in der französischen Hauptstadt nur 15.000 Roller gab, sprachen sich in einer Bürgerbefragung knapp 90% für deren Abschaffung aus.
Das war rbb24-Reporterin Oda Teschewski. Zu einem ordentlichen Weihnachtsmarkt gehört ein ordentlicher Weihnachtsbaum. Das ist eigentlich klar, sollte man meinen. In Berlin war es in den vergangenen Jahren irgendwie nicht immer so einfach. Vor allem am Breitscheidplatz gab es regelmäßig Pannen mit den Tannen. Zu mickrig, zu hässlich oder wie im letzten Jahr zu groß. Da hat der Transporter mit dem Baum nicht durch den Britzer Tunnel gepasst. Alle Jahre wieder Probleme? Ja, auch in diesem Jahr gab es wieder eine Panne. rbb24-Reporterin Miriam Keuter war heute an der Gedächtniskirche.
Es war eine vergleichsweise kleine Panne, aber für einen Moment sah es doch tatsächlich so aus, als würde es der Baum nicht pünktlich zum Breitscheidplatz schaffen, denn es gab eine Panne auf der A100. Christine Ferrigo, die sich für den Schaustellerverband um die Weihnachtsbaumaktion kümmert, ist nicht überrascht, aber froh, dass aus der Panne kein Totalschaden geworden ist.
Der LKW ist stehen geblieben, wie es halt auch einem normalen Auto passieren kann, ist der LKW in der Unterführung kurz vorm Innsbrucker Platz stehen geblieben, war aber gar kein Problem. Der Zugwagen wurde einfach ausgetauscht und dann ging es auch schon weiter. Und es war auch alles planmäßig, sogar noch vor Mitternacht hier am Breitscheidplatz.
Auch Michael Roden, Vorsitzender vom Schaustellerverband, ist erleichtert, muss aber zugeben, dass er irgendwie damit gerechnet hatte, dass was schief geht. Er hält das aber schon für ein gutes Omen.
Ich finde es auch, wie ich heute Morgen gelesen habe und das Telefon gestern Abend denke, nein, was ist denn jetzt schon wieder? Aber Tradition gehört mit dazu.
Der Baum selber ist ein Prachtexemplar, 20 Meter hoch, gerade und kräftig gewachsen. Eine Nordmanntanne, die zuvor 40 Jahre in einem Garten in Rudow gestanden hat. Michael Roden hat sie selbst mit ausgesucht.
Dass er erstmal dann noch schön im Saft ist und dass er ringsherum gewachsen ist, hat keine Löcher. Und der war für das 40. Jubiläum war der genau richtig. Der hat eine gute Größe, damit die Kirche auch nicht ganz so dahinter versteckt ist.
40 Jahre, so lange gibt es schon den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz direkt an der Gedächtniskirche. Doch in den vergangenen Jahren machte der Baum wegen der vielen Pannen Schlagzeilen. Los ging alles im Jahr 2000 mit der bayerischen Hungerhake. Die Fichte war so löchrig, dass sie spontan durch eine Fichte aus Spandau ersetzt werden musste. Mal wurde die Spitze vom Baum abgesägt oder statt echter Tanne gab es plötzlich einen Baum aus Gummi. Irgendwann wurde über den Baum vom Breitscheidplatz nur noch gespottet. Heute gibt es keinen Grund für Hohn und Spott. Die Tanne ist perfekt und wird der Hingucker auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, der am 27. November öffnet.
Hoffen wir mal, dass der Baum die Zeit bis dahin gut übersteht. Das war unsere Reporterin Miriam Keuter im Tag in Berlin und Brandenburg. Als Podcast auch zu hören in der rbb24 Inforadio App.
rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.